Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Hallo, bei 1904 Inside Schalke beschäftigen wir uns mit dem Spiel der Schalker beim FC Magdeburg gestern mit dem 2:2. Wir küren natürlich wie immer den Spieler des Spiels. Wir sagen, was gut ist und woran es noch hakt. Wir gucken auf die Transferpolitik des FC Schalke und leicht unangenehmes Thema. Wir beschäftigen uns auch mit den Vorkommnissen rund um die Schalker Fans, die am Bahnhof von der Polizei kontrolliert und das Spiel nicht sehen konnten. Das alles bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann und wo ihr uns auch zuhört. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu 1904 Inside Schalke. Der Schalke-Talk nach dem Spiel der Schalker beim FC Magdeburg. 2:2 ist es ausgegangen. Wir reden darüber in bewährter Form 19:04 Minuten heute mit unserem WAZ-Schalke-Experten Andi Ernst.
Glück auf.
Mit Sinan Schad, Leiter der Lokalredaktion Gelsenkirchen.
Glück auf.
Und mit mir Matthias Heselmann und die 19:04 Minuten, die starten jetzt. Ja, bevor wir loslegen, müssen wir schöne Grüße bestellen an Robin Haag, der gestern für uns in Magdeburg war. Der ist leider krank.
Gewesen wäre.
Er war gar nicht mal in Magdeburg. Mhm. Dann doppelte Grüße an den Robin. Stattdessen wird Andi Ernst uns mit seiner Kompetenz hier heute alles zum Spiel erzählen. Ja, wir haben jetzt drei Ligaspiele gesehen. Das Pokalspiel lassen wir mal außen vor. Einmal Sieg, einmal Niederlage, einmal Unentschieden. 4 Punkte nach 3 Spielen. Das Fazit fällt so ein bisschen, aus, oder?
Also ich habe das jetzt so formuliert, wir dröseln das Spiel und das, was rund um die Mannschaft ja passiert, gleich noch auf. Dass es für eine Analyse dieses Starts, es ist einfach noch zu früh.
Ja, das sehe ich auch so.
Also man kann einfach noch nicht sagen, geht's jetzt nach oben mit dieser Mannschaft? Ist diese Mannschaft stark genug, um die Top 6 anzukratzen oder sogar um aufzusteigen, oder geht's in die ähnliche Richtung wie in der vergangenen Saison, dass du vielleicht sogar gegen den Abstieg spielst, kann man noch nicht sagen. Ganz einfach. Dafür waren die Spiele auch zu, also die Spiele geben es einfach nicht her und das Spiel gestern auch nicht. Das war sehr schön anzusehen. Es gab jetzt ein paar Lehren da draus, aber halt auch nicht zu viele. So, also das Schalke, und wir dröseln das ja jetzt gleich auf, habe ich ja gesagt, von Silla und Karaman so ein bisschen abhängig ist. Das ist eine Lehre, die gab schon am ersten Spieltag und schon in der Saisonvorbereitung. Und ansonsten, also dafür sind die Spieler, ein paar Spieler noch zu neu. Es gab ja ein paar neue in dieser Woche, reden wir gleich drüber. Dafür ist die Mannschaft noch nicht eingespielt. Dafür weiß keiner, ob die neuen Spieler und wie schnell die sich integrieren. Also da gibt's noch ein paar Fragezeichen und wir müssen uns ein bisschen gedulden, in welche Richtung das geht. Ich würde sagen, Sonntag geht's gegen Köln. Vielleicht sieht man danach ein bisschen klarer. Das ist so der erste richtige Härtetest. Also Schalke 5:1 gegen Braunschweig, wie viel das wert war, sieht man daran, dass Braunschweig auch das zweite Auswärtsspiel hoch verloren hat, nämlich in Köln. Das Spiel in Nürnberg zählt nur halb, weil Schalke das gewonnen hätte, wenn Schallenberg nicht ungerechtfertigterweise vom Platz geflogen wäre.
Ja, gestern, da kann man auch so ein bisschen...
Ja, bin ich doch überzeugt von. Und das 2:2 in Magdeburg war verdient. Und Köln ist dann der erste richtig harte Prüfstein, wo man dann sehen kann, in welche Richtung geht das.
Also ich teile deine Meinung in großen Zahlen. Ich würde auch sagen, es ist noch zu früh, um so ein wirkliches erstes Fazit zu ziehen. Und doch erkennt man gewisse Dinge schon. die sich auch so ein bisschen durch die letzten Jahre gezogen haben, nur jetzt mit anderem Personal. Was ich meine, ich glaube, in das Duo Silla Karaman kann man sich als Schalke-Fan verlieben. Sprich, die Offensive, die funktioniert bisher schon ganz gut. Auch die muss sich natürlich noch einspielen. Und die kann vor allen Dingen noch viel stärker werden. Darauf kommen wir gleich noch. Allerdings auch die Defensive, und das zieht sich auch durch die letzten drei Jahre, ist extrem abhängig von ein, zwei Personen. Und wenn die eben fehlen, namentlich Kalasch und Schallenberg beispielsweise, dann wackelt das hinten schon gewaltig. Und da bin ich auch nicht ganz seiner Meinung, dass das grundsätzlich ein, wie hast du gesagt, tolles Spiel gestern war. Es war.
Na Moment, ich hab gesagt, toll, es war einfach, ich habe das auch so geschrieben, es war schön anzusehen. Es war einfach schön anzusehen, ging schön hin und her. Es war jetzt technisch nicht perfekt. Es gab viele Fehler, gerade auch die Gegentore entsprangen alle, waren jetzt nicht super rausgespielt, die entsprangen alle Abspielfehlern oder individuellen Fehlern. Eins war sogar ein Eigentor. Das andere war
mega Pech.
Ne? Genau, es war einfach schön anzusehen, so ein bisschen die Nachspielzeit. Das hatte halt alles, was so ein Fußballspiel ausmacht. Eine schöne Rudelbildung, ein paar gelbe Karten, Videoassistent, zurückgenommener Elfmeter, Freistoß, 6 Minuten Nachspielzeit, 4 Tore, das war so okay, aber es war Wild West und es war jetzt nicht zu sehen. Also Schalke macht kleine Schritte. Es sind im Moment kleine Schritte, um das als kleine Lehre zu sehen, um halt wirklich ganz nach oben zu kommen, musst du irgendwann mal große Schritte machen. Was meine ich mit kleinen Schritten? Du siehst schon, in der ersten Halbzeit hast du gesehen, in welche Richtung das gehen soll, das war auch in den ersten 3 Pflichtspielen schon zu erkennen. Sie wollen von hinten kurz aufbauen, möglichst lange Bälle verhindern. Das versuchen sie, das klappt manchmal, das klappt nicht immer. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Lerneffekt gegenüber dem Nürnberg-Spiel war, auch in Magdeburg gab es nach der Pause eine Drangphase des Gegners. Die dauerte so 15, 20 Minuten. In Nürnberg gab es Gegentore und das Spiel ging weg. Gestern gab es keine Gegentore, weil da die Abwehr das eine oder andere Mal doch gut verteidigt hat, dass das in der ersten Halbzeit schiefgegangen ist. Aber es sind eben diese ganz kleinen Schritte. Da müssen noch ein paar mehr kommen. Ob die kommen, hängt viel von den neuen
ab. Aber das ist doch auch was sich durchzieht, auch durch die letzten mehreren Spielzeiten, dass Schalke das nicht schafft, mal so ein Spiel über 90 Minuten lang zu dominieren. Beziehungsweise nicht mal dominieren, aber zumindest so im Griff zu haben, dass man nach so einer Führung, nach einer frühen Führung wie gestern, das Ganze auch mal so ein bisschen beruhigt und guckt, dass man die Dominanz behält. Das ist immer, du hast immer die Phasen dabei, wie Nürnberg auch, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt ist gerade der Schalter umgelegt worden und jetzt fällt das mal alles ab.
Ja, aber da wiederhole ich nochmal, wir sind am 3. Spieltag. Ja. Wenn wir am 23. Spieltag in der Konstellation vielleicht noch mit Robin hier zusammensitzen und dann immer noch das Gleiche erzählen, dann hat Karel Gerards ein Problem, weil dann hat er es nämlich nicht hingekriegt. Dann hat Ben Manga ein Problem, weil dann haben seine Zugänge nicht gezündet. Dann kann man sagen, das ist nicht gut gelaufen. Am 3. Spieltag bin ich da noch ein bisschen vorsichtiger.
Lass mal kurz vorne anfangen, ruhig. Und gehen wir mal auf die Aufstellung ein. Da gab es ja im Vergleich zum Pokalspiel in Aalen auch wieder einige Änderungen. Klar, Torwartwechsel geschenkt. Hoffmann ist Pokaltorwart, Hekerin Bundesliga, Stand jetzt. Abwehr musste auch ändern. Ne?
Ja, da hat Sinan halt recht. Ne? Eingeplant als Innenverteidiger sind Kalasch und Schallenberg, zwei erfahrene, richtig erfahrene Leute. Nicht umsonst ist Kalasch auch 3. Kapitän, Schallenberg im Mannschaftsrat. Und gestern, das war schon ein Risiko, auf Ibrahima Cissé zu setzen als Abwehrchef. Der hat auch erst ein 6. Zweitligaspiel gemacht. Und Felipe Sanchez, 1. Zweitligaspiel. Du musst dir ja so vorstellen, da waren 4 Jungs in der Abwehr, die alle 4 eine verschiedene Muttersprache haben. Ne? Also Memo Aydin, Rechtsverteidiger, ist deutsch-türkisch. Ne? Dann Felipe Sanchez, Spanisch als Argentinier. Ibrahima Cissé, Französisch. Und auf der linken Seite Daryl Merkin, Englisch. So, das ist halt schon natürlich die Fußballsprache, das haben die hinterher auch gesagt, ne? Also da gibt's klare Kommandos, die sind ja überall alle gleich und irgendwie kann man sich schon verständigen auf dem Platz. Aber einfach ist es nicht, zumal die Spieler auch wirklich sehr unerfahren waren und das hat man dann auch gesehen. Und ausgerechnet der Erfahrenste hat von diesen 4, das war Merkin mit 25, hat dann vor den beiden Gegentoren ordentlich daneben gehauen. Also
weil der Wegrutscher-Pech war, ne?
Ja also gut, aber ich meine, keine richtige Stollen anziehen, ne? Natürlich ist es Pech, klar, aber er sieht halt schlecht aus. Und vor dem 2. lässt er sich auch auf seiner Seite überlaufen. Da sah er auch nicht gut aus in der Mitte. Sanchez beim 1. Tor nicht, lässt er sich ausdrehen von seinem Gegenspieler. Ja. Beim 2. Tor rutscht er auch weg. Meine ich nämlich, so viel zum Thema Stollenwahl. Ne? Da sah er auch unglücklich aus. Mehmet Can Aydin auf der rechten Seite macht dieses Eigentor, lässt sich in der zweiten Halbzeit ein paar Mal eindrehen von seinem Gegenspieler. War auch nicht glücklich. Cissé war noch wirklich der stabilste von allen. Man muss auch sagen, auch Sanchez hat nach einer etwas unglücklicheren ersten Halbzeit sich in der zweiten Halbzeit schon gefunden.
Wobei Sanchez noch Glück hat, dass am Ende der Elfmeter zurückgenommen wird.
Ja, also genau.
Also so ein 50-50-Einstieg.
Ja, also
nicht, weil es kein Elfmeter war.
Nein.
Das sind wir so einig, das war kein Elfmeter. Fand ich auch schon in der ersten Zeitlupe, im Gegensatz zum Sky-Kommentator, der sich da so ein bisschen unsicher war, fand ich im Leben war das kein Elfmeter. Trotzdem ist das Eingreifen natürlich riskant. Ne,
unterm Strich war es aber dann sauberes, gutes Tackling. Naja. Muss man erstmal hinkriegen in der 89. Minute bei der Kulisse. Ne? Also, was ich aber damit sagen will, die Abwehr an sich, da muss noch mehr kommen und man sieht schon Kalasch und Schallenberg weg. Das ist schon echt ein Problem.
Okay,
ja. Und da sieht man dann Einzelspieler, Schalke hat einen riesen Kader, kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über den Deadline-Day sprechen. Aber es sind so einzelne Spieler, also ich mag mir nicht ausmalen, was passiert, wenn Süller und oder Karaman fehlen. Mhm. Und was hinten passiert, wenn Kalasch und Schallenberg fehlen, sieht man 6 Gegentore nach 3 Spielen, das sind 2 im Schnitt, das ist um Meilen so viel.
Ja. Vorne, wenn wir mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, Paul Seguin wieder da.
Man hat angemerkt, dass er noch ein bisschen angeschlagen ist, dass er Probleme hat, muss der wieder verletzt runter.
Weiß man was Näheres?
Nee, weiß man noch nicht. Heute am Montag ist das Spielersatztraining, da hat er die Regenerationseinheit schon wieder mitgemacht. Schon wichtig im Spielaufbau, aber nicht so dominant, wie man es von ihm gewohnt ist. Yannick Bachmann auf der 6 hat ein ordentliches Spiel gemacht. Karel Geratz hat ihn hinterher sogar hervorgehoben. Muss man auch sagen. Tobi Mohr war sehr viel mit links auf und ablaufen beschäftigt in verschiedenen Systemen. Gerade in der ersten Halbzeit war nicht so gut in Form wie in den ersten Saisonwochen. Habe ich einen vergessen?
Den neuen, Ilias Samasch.
Oh, Übergang. Jetzt habe ich den Übergang. Jetzt wäre ein toller Übergang gewesen. Den habe ich jetzt natürlich versaut. Ja, sollen wir den Übergang nehmen und direkt zu den Neuen kommen oder erstmal zum Spieler des Spiels?
Machen wir den Spieler des Spiels. Das sind wir gerade auf der Halbzeit. Das passt, ne? Also.
Spieler des Spiels.
Da sind wir heute ein bisschen geteilt, beziehungsweise 2/3, 1/3 geteilter Meinung.
Ja.
Magst du anfangen?
Ich würde diese Woche tatsächlich Silla nominieren und Silla, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man den richtig ausspricht, da muss ich mir auf Schalke mal nachfragen, als Spieler des Spiels nominieren. 3 Tore in 3 Spielen und ein Aktivposten vorne, der richtig Spaß macht, der jeden Ball hinterher wetzt. Und ja, es muss einfach belohnt werden, finde ich, dass er dieses Zuckertor macht. Also offensichtlich hat er das scheiße Gold gemacht. Da war ja keine große Chance, die er da verwertet. Ein sehr schönes Tor. Sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Gefällt mir bisher ganz gut.
Ja, Matthias und ich spreche mal für dich mit.
Sprich für mich mit, Andi.
Kenan Karaman, oft genommen in der vergangenen Saison, ein echter Kapitän. Also er hat sich schon nach so kurzer Zeit in diese Rolle reingefunden. Er geht voran. Wenn man das erste Spiel gegen Nürnberg, 2 Tore im Pokal, das wichtige 1-0. Jetzt bereitet er das 1-0 durch Silla vor, schießt das 2-2 wieder selber, steigt höher als der Torwart des Gegners. Also das ist einfach eine würdige Kapitänsleistung, Job erfüllt, Spieler des Spiels für mich eindeutig.
Karaman, bester Mann, habe ich gestern geschrieben, sehe ich.
Womit wir im Grunde ja auch am Anfang des Talks schon kurz angedeuteten Schalke-Offensive sind. Also dieses Duo, das funktioniert bisher sehr gut. Beide haben schon 3 Hütten gemacht und ihre Scorer-Punkte gemacht. Gestern konnte man auch zumindest eine Ahnung davon bekommen, was noch gehen kann in dieser Schalke-Offensive, wenn die Neuen auch gut funktionieren. Namentlich zum Beispiel der Passgeber zum 2-2, Anfier J.
Genau, also unter der Woche kamen ja 4 Neue, also 4 auf einen Schlag, also nicht 3 auf einen Schlag und einer kam hinterher. 2 davon sind als sogenannte Soforthilfen eingeplant und kamen auch schon zum Einsatz, nämlich Ilias Hamash kam aus der französischen 3. Liga, aus Valenciennes. Da fehlte gestern noch die Bindung, das muss man klar sagen. Das war jetzt kein besonders gutes Spiel.
Ja, unauffällig, wenn man
unauffällig sein will. Ne? Und der zweite, den kennt man hier im Pod, Christopher Anfiadjei, genannt Jimmy, vom VfL Bochum gekommen, beziehungsweise sein Vertrag in Bochum ist ausgelaufen. Der war vereinslos, hat sich privat fit gehalten. und stand zwei Tage nach der Verpflichtung direkt im Kader und wurde eingewechselt. Das sind zwei offensive Außenspieler und da sieht man dann genau, in welche Richtung das dann gehen kann, dass dann offenbar Silla nicht auf die rechte Seite ausweichen soll, sondern schon als Sturmspitze eingeplant ist, Karaman eher hinter Silla eingeplant ist und für die Außenposition gibt es dann schon jetzt ein paar Kandidaten. Und Christopher Anfiadjei kam rein, hatte zweimal mit der Mannschaft trainiert, kannte keinen und legt dann direkt das 2-2 auf. Und dann kann man noch, wir haben ja so eine tolle Rubrik. Jo.
Blick durchs Schlüsselloch.
Ich habe ihn dann sogar aus der Kabine holen lassen gestern. Das ist ja so ein Magdeburg Inside. Die Mixzone dort ist relativ klein und als ich dort ankam, ist von den Medienplätzen schon ein bisschen weiterhin, waren viele Spieler schon durchgegangen, unter anderem er. Und ich habe ihn dann von der Medienabteilung aus der Kabine holen lassen, habe 5 Minuten mit ihm gesprochen. Sehr, sehr netter Kerl. Hat berichtet über seine wirklich wilden ersten Tage auf Schalke, dass Schalke genau der richtige Verein ist, dass er sich schon Sorgen gemacht hat nach zwei vereinslosen Monaten, dass er keinen Verein findet. Er hat sich nur Sorgen gemacht, dass nicht der richtige Verein kommt. Und er meinetwegen, er wohnt in Bochum, dass er aus Bochum wegziehen muss. Aber Schalke ist für ihn genau der richtige Verein, sagt er. Ja, und hat direkt überzeugt und ein Tor vorgelegt. Und er kann Schalke, wenn er fit wird, sehr helfen. Aber ob er top fit wird und dann auch Bochumer Klasse erreicht, da male ich mal ein Fragezeichen in die Luft. Weiß ich noch nicht.
Ja, das ist ja, also dieses Fragezeichen, das gilt ja im Grunde mehr oder weniger für alle Transfers. Ja. Das steckt ja auch so gewissermaßen hinter dieser Kaderwertentwicklung der Strategie der Schalker. Es werden ja keine Spieler geholt, von denen du schon weißt, dass sie fertig sind oder gut. Anfiadjei ist jetzt kein Perspektivspieler im eigentlichen Sinne, aber halt jetzt eben auch nicht auf dem Höhepunkt seiner Bestleistung zuletzt gewesen, weshalb auch bei ihm eben das Fragezeichen natürlich.
Aber du merkst schon, dass es auch für die Mitspieler wichtig ist. Und Kenan Karaman ist eine wichtige Stimme auch in der Kabine und im Verein. Kenan kommt immer häufiger dann auch in die Mixzone und sagt dann ganz klar, dass er reingekommen ist und auch, dass Armin Younes reingekommen ist, der auch sein Zweitliga-Debüt
feiert. Ja, genau, den hätten wir.
Das war deshalb wichtig, weil die beide Erfahrung reingebracht haben. Und Kenan Karaman sagte ganz klar, die jungen Spieler sind wichtig, aber wichtig ist die Mischung zwischen den Erfahrenen und den Jungen. Und die Abwehr hatte ein Durchschnittsalter inklusive Torwart Hegerin von 22,8. Das ist natürlich schon extrem jung und wie wir gerade angesprochen haben, das hat man dann auch gemerkt. Und als dann die Erfahrenen auf dem Platz standen, da kippte das Spiel wieder. Magdeburg hatte in der zweiten Halbzeit eine echt gute Phase zu Beginn. Dann hat Gerards relativ gut ausgewechselt. Die Erfahrenen kamen rein und das Spiel war direkt ein ganz anderes. Younes war Nationalspieler, Anfiadjei hat über 100 Bundesligaspiele gemacht. Auch wenn die jetzt nicht so super fit sind, wenn die auf dem Platz stehen, dann haben die eine ganz andere Ruhe, dann haben die eine ganz andere Einstellung. Und das ist dann auch wichtig für diese Mannschaft.
Ist ja witzig, dass Younes im Grunde eine ähnliche Geschichte hat wie Anfiadjei. Ne? Nur ein bisschen, bei ihm war die Vereinslosigkeit ein bisschen länger. Macht das was mit solchen Spielern? Ist das vielleicht so ein Motivationsding, dass man sagt, okay, ich bin dem Verein jetzt extra dankbar, dass er mir nochmal die Chance gibt, oder ist das Fußballromantik?
Ich muss eigentlich müssten wir jetzt nochmal Blick durch Schlüsselloch drücken. Ah.
Wir können ja mal was anderes spielen. Steile These, ja.
Ah, steile These. Nee, keine steile These, weil ich habe auch Armin Younes aus der Kabine holen lassen. Ja, das muss man nochmal sagen. Das Gespräch war jetzt nicht ganz so lange. Das war eher so ein, können wir noch zwei Sätze mit Armin Younes austauschen? Das waren dann 3 oder 4. Da habe ich ihn genau das gefragt. Wie ist das auch für so einen alten Hasen was Besonderes, wenn er dann nach 1,5 Jahren zurückkehrt, so steht 1-2, heiße Atmosphäre, 28.000 und da kommt er dann rein und da sagt er, natürlich ist das was Besonderes so, ne? Auch für ihn, dass er dann wieder zurückkehrt in diesen Profifußball und natürlich zittert er dann auch wieder mit und ist dann emotional und das hat er halt total vermisst. Da kann man schon so ein bisschen die Fußballromantik anwerfen, weil es ist eben länger als 2 Monate her, dass er in diesem Bundesliga-Geschäft drin war.
Also unterm Strich bleibt, wie zu Beginn schon gesagt, wir können noch kein wirkliches Zwischenfazit zur Stunde ziehen. Es gibt einige Lichtblicke, es gibt auf jeden Fall auch in der Defensive Baustellen. Es gibt ja aber auch noch den einen oder anderen Spieler, der noch nicht so richtig zum Zug gekommen ist, der in dieser Transferperiode geholt wurde.
Genau, und da muss man noch, wir haben nur noch 2 Minuten.
Ne? Genau, wir werden überziehen müssen, das weiß ich jetzt schon. Denn bevor wir nochmal auf das sich bald schließende Transferfenster kommen, du hast gerade von einer heißen Atmosphäre in Magdeburg gesprochen, von einem 2-1, wo man zurückkommt. Und die Atmosphäre war nicht ganz so heiß, wie sie normalerweise hätte sein können und gewesen wäre.
Also jetzt vor allen Dingen reden wir da vom Schalker-Block. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, das, worüber wir jetzt reden, wir sind da angewiesen, weil keiner von uns war dabei, auf das, was die Polizei und der Verein FC Schalke 04 mitgeteilt haben. Und zwar ist es so, dass 350 bis 400, das ist die Zahl, von der Schalke spricht, Fans, das Spiel nicht verfolgen konnten, weil sie von der Polizei an einem Vorortbahnhof in Magdeburg festgehalten wurden. Nach Schalke Angaben gab es dann Personalienfeststellungen.
Und sollen hauptsächlich die Ultras
gehen? Genau, es waren natürlich hauptsächlich die Ultras. Die kann man relativ leicht erkennen, dadurch, dass es Vorsänger gibt, dadurch, dass sie sehr viele Fahnen schwenken, dadurch, dass sie ihr Ultras-Banner haben. Das alles fehlte, und weil sie natürlich auch den Ton angeben, sind die Ultras nicht da, ist es dann ein bisschen leiser im Gästeblock. Deswegen waren sie halt nicht da. Die Polizei hat dann mitgeteilt, dass Betretungsverbote ausgesprochen wurden. Das heißt, dass die Fans, die da waren, direkt wieder zurückfahren mussten. Die Polizei hat auch noch mitgeteilt, es sollen 180 Sturmhauben, so heißen die, Quarzhandschuhe, die werden dann benutzt, wenn sich Fangruppen auf die Mappe streichen. Hauen wollen, so, ja. Die Polizei mitgeteilt, können wir jetzt natürlich nicht überprüfen. Das Einzige, was natürlich dann dabei ist, es werden sicherlich nicht 350 bis 400 Ultras gewesen sein, oder ich will jetzt die Ultras nicht
Gewaltbereit.
Nee, das jetzt, ich nehme das zurück, streich das raus. Ultras sind nicht automatisch gewaltbereit, sorry. Gewaltbereite gewesen sein. Es werden sicherlich auch einige Unschuldige dabei gewesen sein, weil dieser Vorortbahnhof von Schalke als Zielbahnhof vorher angegeben wurde. Also alle, die mit dem Zug da waren, denen hat Schalke gesagt, fahrt bis zu diesem Bahnhof, von da aus gibt es Shuttlebusse. Und dann sind natürlich einige Unschuldige auch da reingeraten und mussten dann auch unverrichteter Dinge wieder
Nach Hause. Also unterm Strich konnten 300 bis 500, Angabe-Fans von Schalke, das Spiel überhaupt nicht sehen und mussten dann am Nachmittag tatsächlich mit Begleitung der Bundespolizei die Stadt wieder verlassen.
Das wird sicherlich noch aufgearbeitet werden von allen Beteiligten, und wir bleiben natürlich dran. watz.de/S04.
Genau, ihr habt das Klingeln vielleicht gerade gehört, die Zeit ist um, aber wir müssen dann doch nochmal, weil diese Woche ja schon eine besondere ist, nochmal drüber sprechen, und das machen wir auch ganz kurz in aller Schnelle. Transferfenster schließt sich am 31. August, glaube ich, ne?
30.
30. Okay, jedenfalls diese Woche noch. Was passiert noch auf Schalke? Also es gibt ja immer noch Spieler, die abgegeben werden sollen. Gibt es noch welche, die kommen sollen?
Also Stand jetzt ist der Kader komplett. Es soll Zugangsseite nichts mehr passieren. Man kann natürlich nie sagen, gerade im Transferfenster, das haben wir schon oft erlebt, wenn ein Spieler, den Ben Manga unbedingt haben will, da doch noch kurzfristig verfügbar ist, ja. Aber eigentlich ist jetzt Stand jetzt nichts mehr geplant. Was aber unbedingt noch passieren muss, Schalke muss Spieler abgeben. Aktuell stehen 33 Feldspieler plus 5 Torhüter auf der Gehaltsliste. Henning Matriciani kann man abziehen, der wurde heute Morgen, hat Schalke mitgeteilt, dass er vom Training freigestellt ist, weil er mit einem anderen Verein spricht.
Waldhof Mannheim.
Das ist der Drittligist Waldhof Mannheim. Da gehen wir jetzt mal hier an diesem Montag davon aus, dass das klappt. Dann sind es aber immer noch 32 Spieler. Ich rede jetzt nur von denen, die unter Vertrag stehen. Ne? Einige davon, das haben wir oft thematisiert, Baumgartel, Drexler, Tempelmann, Fährmann, die gehören natürlich nicht zum Kader, stehen aber auf der Liste. Und die musst du dann vielleicht abfinden, und dann hast du ganz viele Talente. Du hast ja angedeutet, einige von denen sind gar nicht zum Zug gekommen. Da musst du dann überlegen, ist es wertvoller, dass sie jetzt bei den Profis trainieren und mal im Kader stehen, mal U23 spielen, oder ob du sie verleihst in die zweite Liga, dritte Liga oder zu den Partnervereinen. Schalke hat ja 2 Partnervereine, FC Aarau und Venlo. Und dass sie da Spielpraxis sammeln können, und da wird sicherlich auf der Abgangsseite sich noch einiges tun.
Okay, wir sind gespannt.
Wir sind gespannt und schließen dann jetzt nach der Nachspielzeit quasi, die angezeigt wurde.
Wir brauchen noch so einen Button für die
Nachspielzeit. Für die Nachspielzeit, genau. Heute mal 7 Minuten. Wir freuen uns schon auf den kommenden Sonntag. Dann steht das Heimspiel FC Schalke 04 gegen den 1. FC Köln an. Bundesligaspiel.
Richtig Bock drauf.
Ja. Im Vergleich zu so Bundesligaspielen wie Pauli Heidenheim oder Hoffenheim. Egal, anderes Thema.
Da wird's richtig.
Das wird geil. Das wird auch mal, wie du vorhin schon sagtest, der Gradmesser werden, glaube ich. Wo steht Schalke in der Saison? Wir werden es natürlich aufarbeiten. Am kommenden Montag, wie gewohnt, einen Tag nach dem Spiel hier bei 1904 Inside Schalke. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt bei YouTube auf das kleine Glöckchen, abonniert unseren Kanal. Natürlich kriegt ihr uns auch als Podcast bei allen Podcast-Plattformen, die ihr euch vorstellen könnt, bei Apple, bei Spotify und wie sie alle heißen. Uns bleibt nur, euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Freut euch aufs Köln-Spiel und wir sagen Glück auf.
Glück auf.
Tschüss und Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.